Trans sein. Mit Sophie Rauscher und diesmal ohne Jen Eikers. Dafür mit Oskar Melina Borcherding und Salome Kiesling. Heute Hashtag Act Out. Ja, herzlich willkommen, Oskar und Salome. Die beiden haben hier zwei Stofftiere in meinem Hause an sich gerissen und spielen mit Bert und Ernie passend zum Intro. Ja, vielen Dank, dass ihr hier seid und vielleicht wollt ihr euch einfach mal vorstellen, wer ihr seid, was ihr so macht. Ich würde sagen, gerne Salome zuerst, wenn du Lust hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Salome Kiesling, ich bin 28 Jahre alt und ich spiele Schau seit ungefähr einer Spielzeit an der Parkaue. Das ist mein erstes Engagement noch mehr im Schauspielstudium und aber so Theaterspielen hat auch schon so, bevor das mein Beruf war, angefangen. Genau, dazu kommen wir vielleicht später noch.
Ja.
Hallo, ich bin Oskar Melina Borcherding. Ich bin Schauspieler und Tänzer. Und ich habe witzigerweise auch mein erstes Engagement an der Parkaue gehabt, wie Salome. Dann habe ich angefangen, auch viel für Film und Fernsehen zu machen. Bin jetzt gerade fest in einer Serie, die heißt WAPO Berlin. Und spiele dort Marlene Weber, die IT-Spezialistin im Team.
Ich hatte ein Angebot für WAPO Berlin.
Und ich weiß.
Musste leider ganz kurzfristig absagen. War eine richtig miese Nummer von mir leider. Also nicht von mir, von meinem Theater.
Ja, also ich habe das alles mitgekriegt und die sind nicht böse auf dich. Es waren nur alle sehr traurig.
Oh, gut zu wissen.
Aber keiner ist böse auf dich. Alle waren das Theater.
Ja. Ich wäre auch super traurig gewesen, wenn Salome mir jetzt noch kurzfristig abgesagt hätte für den Podcast.
Ich auch.
Aber schön, dass ihr da seid. Und vielleicht, die erste Frage, die bei mir so aufploppt, ist natürlich, ob ihr schon immer Schauspielern wolltet und das so ein Herzensding irgendwie von euch ist oder ob ihr da so reingestolpert seid oder wie das für euch war.
Ich kann diese Frage nur mit einem herzhaften Ja, aber beantworten. Ich habe so mit 8 in der Grundschule das erste Mal so einen verrückten Professor gespielt und so gesungen und halt so Hauptrolle mit meinen ganzen Grundschulleuten gemacht. Und dann war so in der Oberschule, im Gymnasium, war auch erstmal noch so Hauptrollenzeit und dann so, als so die Schulmusicals anfingen, da war ich so 16, dann war eher so the weird side character, so mein Fach, weil ich einfach so nicht singen konnte. Und habe das halt so die ganze Schulzeit durchgehend gemacht. Und weil meine Eltern und so aber so gar nichts mit Kunst zu tun hatten, auch nicht so AkademikerInnen sind oder so, wusste ich nicht, dass man das so wirklich werden kann, Schauspielerin. Und dachte,
man wird als solche geboren.
Ja, ja, ich dachte, das sind so bestimmte Arten von Menschen und ich bin halt so nicht wie die. Ja. Genau, und weil ich da nicht so geboren wurde, habe ich erstmal eine lange Pause gemacht.
Interessant, fast so wie beim Transsein, finde ich auch. Ja. Es denkt so, okay, ich wurde nicht als Frau geboren, kann ich dann überhaupt Frau sein?
Stimmt.
Also je nachdem natürlich, wie man das auch sieht. Ich glaube, viele Personen sehen dann auch trotzdem, dass sie als Frau geboren wurden, aber ja, so trotzdem so überhaupt das zu sehen, dass man irgendwas sein kann.
Mhm.
Sein darf auch in der Welt.
Mhm.
Ja, interessant. Und bei dir, Oskar?
Ja, ich wollte das irgendwie auch schon immer machen. Also so als ganz kleines Kind wollte ich natürlich irgendwie Schauspieler und Sänger und Tänzer und Fußballspieler und Lehrer werden und Zauberer. Und alles, was ich fand irgendwie immer so alles geil. Ich glaube, ich bin auch eher in einem Umfeld aufgewachsen, in dem ich wusste, dass eine Möglichkeit, das zu machen. Das war so ein Privileg, das ich hatte. Und ich glaube, ich bin aber immer so wieder darauf zurückgekommen, da hatte ich so eine möchtegern existenzialistische Phase mit 16, wo ich dachte, ich studiere Philosophie.
Wie Jen.
Wie Jen, genau. Thank God habe ich das nicht gemacht. So, und bin mir dann.
Jetzt ist auch jetzt ist die Gelegenheit, dass wir können über Jen lästern, weil Jen ist nicht da.
Ich lästere nur über Philosophie. Nein, Quatsch. Ich glaube halt, dass ich hatte halt schon immer so ein. Also ich hatte so eine, schon immer so ein krasses Mitteilungsbedürfnis und das Bedürfnis danach, das alles in eine Form zu bringen und mich auszudrücken irgendwie das. Und das war irgendwie war Schauspiel immer die purste Form da für mich. Jetzt momentan konkurriert der Tanz damit und ich bin so ein bisschen, vielleicht ist Tanz besser, muss man nicht so viel reden, aber eigentlich mag ich reden. Also.
Ja, ich mag reden auch und auch so mich selber ausdrücken und so. Und ich mochte auch immer so die ganzen Augen auf mich gerichtet. Und ich war immer so, wow, ich krieg so viel Aufmerksamkeit von so, so vielen Leuten gleichzeitig.
Ja, wir können danach auf jeden Fall noch ein Foto machen für Instagram und so. Also es wird auch noch genug Aufmerksamkeit in Bildform für euch geben.
Oh, yes.
Ist lustig, das ist gerade bei mir gar nicht mehr so, dass ich so das so krass liebe mit der Aufmerksamkeit. Irgendwie so. Seitdem ich so eher weiter oder so mehr durch mit meiner Transition bin und so ein paar so, kann man dazu narzisstische Löcher sagen oder so, gefüllt habe, merke ich, dass mein Drang, von so ganz vielen Menschen gesehen zu werden, gar nicht mehr so groß ist. Mhm. Ich mache es immer noch total gerne, aber das hat sich krass geändert.
Mhm. Krass, ja, voll schön.
Echt schön. Ja, ich habe mir aufgeschrieben natürlich, dass ich nicht vergessen darf, euch zu fragen, wie ihr überhaupt die Branche erlebt. Also wie ihr jetzt als Transperson in diesem Kontext euch bewegt oder nicht bewegen könnt und das Gefühl habt, vielleicht, ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Oder ich wünschte, es wäre alles viel einfacher, es nervt.
Ich glaube, ich würde mir schon wünschen, dass es alles ein bisschen einfacher wäre. ich finde es sehr schwierig. Ich sehe auch Fortschritte und es ist auch, also es ist natürlich auch immer ein bisschen tagesformabhängig, was man gerade wahrnimmt, ob man die Fortschritte wahrnimmt oder eher die Rückschritte und die Diskriminierungen und die Mikroaggression oder was weiß ich. Ich sehe viel Wille hin und wieder, dann sehe ich hin und wieder viel Pinkwashing und nicht ernst gemeinte Veränderungen. Und dann sehe ich auch einfach ganz ehrliches konservativ sein und sich nicht verändern wollen. Also das Ding war, als ich so richtig gecheckt habe, dieses komische Gefühl, das du dein Leben lang hast, ist Genderdysphorie und du bist trans und nicht binär. Da war ich tatsächlich gerade am Erstengagement da an der Parkaue und habe einfach die Todesangst meines Lebens gehabt oder so. Es hat mir einfach Panik gemacht und es war für mich wie klar, entweder dein Beruf oder du stehst zu dir und deiner Person und aber dann musst du dir halt einen anderen Job suchen und guck mal, ob du nicht vielleicht doch Regie machen kannst oder irgendwas, wo du nicht selber performst, weil das ist ja nicht möglich. Also es war wirklich der Gedanke, dass es möglich sein könnte, geoutet zu sein und zu spielen, der war unvorstellbar für mich. Und ich wusste von keiner Person, die das macht, weder transmännlich, transweiblich noch nicht binär. Und das war irgendwie total heftig und irgendwann gab es einen Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht ja gar, also ich kann das gar nicht mehr verheimlichen und irgendwie da so eine Frau behaupten, die ich nicht bin und dann habe ich einfach beschlossen, mich zu outen und zu gucken, wie es ist mit dem Beruf und wenn es nicht geht, dann geht's nicht und noch geht's. Also ich kann meine Miete zahlen davon und das ist schon mal sehr viel und wurschtel mich so durch und wünsche mir an manchen Orten Verbesserung und an manchen Orten bin ich immer wieder überrascht von einer Veränderung. So. Das sind so meine ersten Gedanken dazu.
Und aber hast du das Gefühl, zumindest jetzt auch selber mehr trans- und nicht-binäre Personen vielleicht zumindest im internationalen Kontext zu sehen, als es früher der Fall war?
Ja, voll. Da hat sich so viel verändert. Also das hätte ich auch wirklich nicht erwartet, dass sich so viel in so kurzer Zeit auch verändert und es war total empowernd für mich auch. So witzig, ich habe auch so mit Elliot Page habe ich so eine komische Verbindung, weil ich weiß noch, dass also Elliot Page, als ich damals Juno gesehen habe, diesen Film im Kino, war ich noch jünger und da habe ich noch zugeguckt und da war mein erster Gedanke, ach krass, auch solche Frauen dürfen im Kino spielen, weil das war immer mein Thema. Also es wurde mir auch immer rückgemeldet so, dass ja, du kannst schon Schauspielerin werden, aber wenn du das werden willst, dann musst du auf jeden Fall also schon mehr Frau sein. Und dann habe ich das auch mir damals so, ja, okay, und ich werde dann einfach so, wenn ich 13 oder 14 bin, dann werde ich einfach dieses Frausein üben und dann werde ich einfach aufhören, Skateboard zu fahren und all die Sachen zu machen, die Spaß machen, sondern werde dann so einfach so diese Frau werden, damit ich Schauspielerin sein kann. Also wirklich, das war immer so ein Gedanke, damit ich das sein kann, werde ich da so diese Sachen übernehmen. Und da war so dann zu sehen, dass jemand wie Elliot Page halt spielen darf sozusagen, das war irgendwie krass. Und dann hat mir auch so ein Gefühl gegeben von, vielleicht muss ich mich doch nicht so ganz verstellen. Dann kam das Coming Out als lesbisch, da hatte ich dann auch schon begriffen, irgendwie so, irgendwie ist es nicht nur so mit Männern so. Das war auch schon sehr empowernd zu merken, ah okay, das ist auch Teil der Identität und darf auch sichtbar sein. Und dann habe ich mich eben geoutet als trans und nicht-binär und 2 Jahre später kam das Outing von Elliot Page. Und das waren alles so Sachen, also das ist natürlich immer sehr empowernde Schritte. So.
Ja.
Dein Hollywood-Ponder.
Mein Hollywood-Ponder. Ich meine, look at me.
Mega schön. Ich finde es super krass, was du beschreibst mit der... Also ich glaube, so egal, wo man so gerade im Leben steht, immer so... Ich weiß noch, ich hatte damals so krass, ich war so wahnsinnig verliebt in einen Typen und war so, oh Gott, wenn ich meine Transition mache, dann ist es auf jeden Fall aus, für immer, immer, immer mit uns beiden. Und irgendwie musste ich damit so klarkommen. Oder so mit, was, wenn mich so nie jemand lieben wird. Und so, keine Ahnung, ich finde es so spannend, dass es immer so, also bei mir auch so einen krassen Bruch gab dann. Oder dass ich mir so über ganz, ganz viele Prioritäten erst klar werden musste und ob ich dann auch trotzdem noch irgendwie die Transition machen will und so. Und habe das dann gemacht. Aber so schauspielmäßig war ich in einer mega anderen Position als du. Ich habe halt, ich habe vorher Medizin studiert und dann war ich so deathly unhappy und war so, oh Gott, ich kann keinen Tag in die Zukunft gucken. Bin in Therapie gegangen, habe gemerkt, dass ich trans bin. Hab meinen Eltern gesagt, ich brauche eine Pause vom Medizinstudium und muss mal irgendwie so mich so auf mich konzentrieren und bin quasi super, super parallel zur Therapie gegangen und wieder Theater spielen nach 2 Jahren Pause. Ich komme nicht aus Berlin, ich habe dann in der Zwischenzeit in Berlin gelebt und für mich hat so voll das Schauspielen in meiner ersten bei Kommando Spitzbube eine liebe Grüße an euch, falls ihr das hört. Eine Laientheatergruppe, von denen sich einige inzwischen professionalisiert haben.
Ich dachte, einige geoutet haben.
They're all gay now.
No, just me actually. Und hab halt so, keine Ahnung, als ich dann, mein ganzer Körper war ein Stock so. Ich war super dissoziiert die ganze Zeit. Ich habe mir immer so von hinten oben zugeguckt, so. Beim Spielen, beim Machen. Ich war nie wirklich präsent und habe mich aber super durchgebissen, weil ich das unbedingt wollte. Und dann habe ich mit Hormonen angefangen im Februar, danach irgendwann. Und ich merkte auf einmal so, mein Brustkorb öffnete sich. Ich war auf einmal so da. Und für mich hat also so das ganze Schauspielen und die Transition sind für mich so unknüpfbar miteinander verbunden gewesen, weil ich mich halt so auf der Bühne auch entdecken konnte. Oder weil ich auf der Bühne alles, was ich so neu entdeckt habe und jede neue Facette mit von mir, die ich so am Sonntag im Berghain oder heulend in den Armen von einer Freundin oder in Jogginghose zu Hause so von mir so entdecken konnte, ich konnte die alle irgendwie immer wieder so mitbringen und es war halt so ein, für mich war das eine wunderschöne Zeit, die gar nicht angstbesetzt war. Also die Bühne und das Transsein oder das Schauspielen und das Transsein, das war für mich pure Joy.
Schön. Darf ich dazu direkt was sagen? Ich denke halt wahnsinnig viel darüber nach, jetzt auch dadurch, dass ich eben viel tanze und einfach generell mich viel mit dem Körper beschäftige und wir ja auch auf der Schauspielschule alle dann Bewegungsunterricht haben und so. Und ich aber halt auch noch, also wir so auf der Schauspielschule wirklich sehr viel auch über so Sachen geredet haben, wie, also zumindest gab es da ein, zwei Dozentinnen, die dann irgendwie immer so Sachen gesagt haben, wie du musst an deiner Weiblichkeit arbeiten oder wie bewegst du dich oder zieh doch einfach mal ein Kleid an, dann wird sich deine Figur auch anders bewegen und so weiter. Und auch von cis-männlichen schwulen Freunden habe ich das gehört, dass die auf der Schauspielschule immer so dann so, ja, aber dass das dann so irgendwie im Gang und so, da ist sowas Verweichlichtes und die müssten so lernen, männlicher zu gehen. Und dass halt gerade im Bewegungsunterricht, glaube ich, das ist so eine ganz große Traumvision von mir, die ich habe. Und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann deshalb unterrichten werde, weil ich glaube, der muss einfach gequeert werden, der Bewegungsunterricht. Und wir müssen eine Möglichkeit finden, dass einfach alle Leute, queere Menschen, SchauspielerInnen, aber auch Leute, die nicht spielen wollen, dass es eine Möglichkeit gibt, mit sich und dem Körper in Kontakt zu treten, ganz, ganz frei von irgendwelchen, seien es halt irgendwelche gendernormativen, aber auch ableistischen Vorstellungen davon, wie sich der Körper richtig bewegt und wie du richtig präsent bist. Und ich habe auch so ein, zwei Erfahrungen gemacht, in denen so bestimmte Schritte mir so geholfen haben, so, ah, endlich lösen sich die Schultern, endlich bin ich irgendwie aufrecht. Und auch, dass Leute von außen mir immer gesagt haben, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber du gehst aufrechter in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist total wichtig, daran zu arbeiten.
Mhm. Ein anderer Aspekt, der mir öfter berichtet wurde von Personen, die in Theaterkontexten, Filmkontexten unterwegs sind, ist, dass gerade so in Projektphasen, wenn Dinge entstehen und so, aber natürlich auch später, dass oftmals eben dadurch, dass es so ein Kunstkontext ist, auch gerne gesagt wird, ja, so alles muss erlaubt sein, so ungefähr. Und wir müssen jetzt, also es darf sich irgendwie niemand beleidigt fühlen oder angegriffen fühlen oder genau, also es gibt so, ne, so safer spaces oder so, das wäre sowieso Quatsch und vor allem nicht irgendwie quasi in diesem Raum. Macht ihr auch solche Erfahrungen? Wie steht ihr dazu? Genau.
Oh mein Gott, ich habe gar nicht so großen Bock, darüber zu reden, tatsächlich. Ich sage es ganz ehrlich, ich finde es super nervig. Ande, ich beschreibe mal tatsächlich das genaue Gegenteil. Ich hatte eine mega gute Erfahrung, was so mein Transsein an der Schauspielschule angeht. Ich wurde nicht in irgendeine bestimmte Form gezwungen und so. Ich habe super, super viele positive Erfahrungen machen können. Mozarteum Salzburg, vielen Dank. und für mich hat wirklich Freiheit da angefangen, wo nicht nur ich die Diskriminierungen der anderen abfangen musste, sondern selber auch mal über die Stränge geschlagen bin. Ich war nämlich zum Beispiel einmal, ich weiß noch, ich habe unserem Tanzlehrer damals gesagt, hast du mich gerade misgendert? Was waren das gerade? Und er hat sich so mega ruhig gesagt, nee, Salome, so war das nicht. Ich habe das und das gesagt und dann habe ich auf die gezeigt und ich war so, oh wow, krass. Ich merke, ich bin halt so mega, mein Gehirn ist so mega darauf trainiert oder so hypersensibilisiert, so Diskriminierungen wahrzunehmen, weil ich mich halt so oft beschützen muss. Und irgendwie, das war so gut, da so als Mensch mit meiner eigenen, also auch mit meinen eigenen irgendwie Schwächen und so hyper, also mit meinen Empfindlichkeiten da sein zu können, dass ich so gemerkt habe, boah krass, da hat für mich so voll Heilung angefangen. Es gab auch Dozentinnen, die mich misgendert haben und auch einmal ständig misgendert, aber zu der hatte ich dann auch irgendwie am Ende ein gutes Verhältnis, so, aber nicht, weil ich gelernt habe, da total cool und entspannt zu sein, sondern halt auch wirklich auszudrücken, wie scheiße ich das finde und wie krass die mich gerade nervt und wie furchtbar das für mich ist. So. Ja, ich glaube, und ich glaube, dass darüber würde ich, glaube ich, lieber reden, so als muss ich auch noch Mediatorin in einem Raum spielen, wo ich, also wenn alles erlaubt ist, dann ist ja auch mir erlaubt zu sagen, boah, fick dich, du bist so mega krass scheiße. Und wer von euch ist hier eigentlich auf meiner Seite, dass wir diese Person eigentlich gerade aus dem Raum schmeißen sollen? Also so, wenn alles erlaubt ist, dann let's try it. So, let's try everything. Aber das läuft halt in Kontexten, wo auch viele Leute progressiv sind, wo viele Leute tatsächlich auch so für Leute einstehen, die trans sind oder von anderen Diskriminierungsformen betroffen. Es läuft nicht so gut, wenn immer alles erlaubt ist, weil es sieht tatsächlich manchmal auch schlecht aus für die Leute, die denken, alles müsste erlaubt sein.
Mhm. Ja. Ich finde interessant, was du sagst mit diesem Safe Space, Sophie, weil es ist lustig, ich habe schon, ich bin inzwischen, glaube ich, ein bisschen allergisch auf das Wort, nicht, weil ich das nicht ein wichtiges Wort finde, aber weil ich ganz oft das höre eben, dass jemand, meistens die Person, die in der Leitungsposition ist oder die irgendwie jetzt gerade die Macht, also auch wenn sie das nicht so sagen würde, weil wir sind hier doch alle voll unhierarchisch am Arbeiten, so, dass dann oft so kommt, so, wir sind hier ja in einem geschützten Raum und dann wird so geredet und ich bin dann immer jedes Mal, sind wir das? Haben wir das irgendwie alles geklärt? Und also es stimmt halt natürlich, dass, was zum Beispiel ich total wichtig finde, ist, dass wenn ich improvisiere mit jemandem auf der Bühne, dass dann, dass wir dann da, wir bleiben drin und ich möchte dann nicht irgendwie plötzlich privat werden oder sonst was und alle 2 Sekunden stoppen und sagen, ist das okay, weil so funktioniert Improvisation nicht. Aber wofür wir wirklich alle sorgen müssen, ist, dass wir einen Weg finden, wie wir diese, dass wir eine Einigung finden, wie wir diese Räume von vorhin im Vorhinein gestalten. Und wenn jemand sagt, ja, komm, dann improvisiert doch mal diese Liebesszene und davor wurde nicht besprochen, kannst du mich bitte übrigens nie da anfassen, kannst du mich bitte nicht mit Zunge küssen. Sonst, wenn so Sachen davor, wenn dafür kein Raum ist, da von Anfang an irgendwie zu sagen, das sind übrigens Grenzen von mir, dann kannst du nicht in die Improvisation einsteigen. Und das ist was ich mir total wünsche. Und zwar, und zum Beispiel auch für die Tanzszene, bei der es irgendwie auch irgendwie so selbstverständlich ist. Es ist Tanzunterricht. So, jeder nimmt einen Partner und jetzt fasst ihr euch alle mal auf den Bauch und jetzt lockert ihr mal die Muskeln am Arsch und so weiter. Können wir vorher erstmal das kurz abklären? Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit während des Unterrichts darüber nachdenken sollen, aber einen Raum schaffen, dass wir kurz sagen, hey, wir haben kurz einen Abcheck miteinander, ist das okay? Und dann, let's go, dann können wir loslegen, so, aber und das, finde ich, das findet noch gar nicht statt.
Du warst auch bist Teil von Act Out, wir haben die Folge auch so überschrieben. Magst du uns ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist?
Ja, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Also es war eigentlich so eine Aktion im SZ-Magazin. Die wurde gestartet von Karin Hanschewski und Godehard Giese, die eben sich beide outen wollten in der Filmbranche. Und weil sie verschiedene Erfahrungen gemacht haben, Diskriminierungserfahrungen und einfach sich Repräsentation gewünscht haben und dann aber gemerkt haben, sie wollen das irgendwie nicht alleine machen und sich so dachten, vielleicht finden wir ja noch 4 andere. und ich glaube, das war, ich bin erst ein bisschen später dazu gekommen, aber es war auch sehr interessant für sie, weil mehrere Türen da noch aufgemacht wurden und sie erst dann auch so ein bisschen so, also dann sich auch der Begriff geweitet hat. Am Anfang ging es nur ums Schwul und Lesbisch sein und dann wurde festgestellt, ja, da gibt es ja so viel mehr, was Queerness betrifft und sie haben viel mehr Leute erreicht und am Ende waren wir dann 185 Leute, als das dann veröffentlicht wurde und selbst da waren wir halt dann eigentlich auch nicht glücklich, weil wir dann an dem Punkt waren, wo wir gemerkt haben, es gibt gerade noch mehr Leute und danach sind noch Leute dazugekommen, die auch noch dabei sein wollten. Genau ein Jahr später waren wir, glaube ich, ziemlich genau 100 Leute mehr. Und wir sind jetzt kein Verein oder keine Organisation, sonst irgendwas, sondern es war eben wirklich ursprünglich nur so eine Aktion, um auf uns aufmerksam zu machen und auf die Probleme, die wir halt eben mit Queerfeindlichkeit in der Branche haben. Und um ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, wie viele wir sind. Genau, und wir sind aber noch weiterhin in Kontakt und wir versuchen auch immer, wir haben auch einen Instagram-Kanal und versuchen auch immer Leute zu unterstützen, die unsere Hilfe benötigen oder die vielleicht doch noch irgendwie repräsentiert werden wollen und sonst was, ja.
Wie sieht die Unterstützung da aus?
Naja, also unterschiedlich. Wir haben auch Leute, die eben gefragt haben, so, ja, kann ich eben noch Teil werden? Kann ich von euch repräsentiert werden? Dass ihr mir eine Art Shoutout gibt. Ich wäre gerne Teil gewesen, aber ich habe das damals nicht mitgekriegt. Und aber tatsächlich auch über so eine, auf einer ganz emotionalen Ebene hat die Unterstützung auch stattgefunden, weil wir uns in der ganzen Organisation dessen auch einfach gemerkt haben, was für ein krasser emotionaler Schritt das war. Also viele von uns waren schon geoutet, aber viele auch noch gar nicht und waren dann doch nochmal konfrontiert mit anderen und dann war das wie so eine, war das einfach so sehr, zumindest für mich ein sehr unterstützender Rahmen, dass ich auch einmal gemerkt habe, wenn ich jetzt am Set bin und irgendein Scheiß passiert, ich weiß, dass es da ein paar Leute gibt, die ich anrufen kann, mit denen ich drüber sprechen kann. Und die das dann hören.
Das ist ein gutes Stichwort, weil du hast uns auch zwei Sprachnachrichten mitgebracht, die wir jetzt anhören können. Vielleicht magst du, ich weiß gar nicht, ob wir vorher vorstellen wollen, ein bisschen, wer die Personen sind vielleicht. Die erste Person, Heinrich.
Genau, Heinrich Horwitz.
Okay. Genau, vielleicht spielen wir einfach mal ab.
Guten Tag, mein Name ist Heinrich Horwitz. Ich bin Regisseurin, Choreografin und Performerin und arbeite im Bereich der freien darstellenden Künste. Ich lebe in Berlin und bin selbstständig. Ich glaube, dass wir an einem strukturellen Wandel festhalten müssen, der intersektional ist, der sich breiter aufstellt, als nur neue Inhalte zu setzen, sondern die Menschen, die diese Inhalte vermitteln, die diese Inhalte leben, die sich an diesen Inhalten abarbeiten, schützen muss. Und dazu gehört nicht nur, dass wir unsere Spielpläne ändern, dass wir unsere Fernsehformate und Filmformate ändern, sondern dass wir die Räume, in denen diese Dinge stattfinden, und damit meine ich sozusagen nicht nur die Orte, also nicht nur die Institutionen und die Produktionsfirmen, die das Regie-Team oder aber auch den gesamten Cast, das Team um diesen Entstehungsprozess herum, sondern damit meine ich eigentlich auch eine Art von Vermittlungsarbeit. Und die beginnt im Theater, in der Pädagogik, aber auch in Einführung. Und die geht weiter über die Presse und darüber, wie über queere Themen verhandelt wird und gesprochen wird. Das beginnt in der Schule, zieht sich über die Hochschule und zieht sich dann weiter in den Kunst- und Kulturbetrieb. Ich glaube daran, dass wenn wir anfangen wollen, andere Geschichten zu erzählen und uns anders aufzustellen, dass wir diesen Wandel mit vollziehen müssen und einfordern müssen, dass wir nicht aufhören können an der Schwelle, wo es eine neue Setzung von Inhalten gibt, sondern dass wir den Schutz aller Menschen und die Solidarität fördern müssen. Und das können wir nur, wenn wir großflächig denken. Das heißt, dass das Feuilleton genauso aufgeklärt werden muss und genauso vorangebracht werden muss wie das Publikum, wie die ZuschauerInnen und das, die Darstellerinnen und das gesamte Team drumherum. Ich glaube, anders ist es leider nicht möglich und anders wird es immer nur auf Kosten derjenigen gehen, die marginalisiert sind, weil eine Art Exotisierung stattfindet, weil eine Ausgrenzung auch über das Besprechen der eigenen Identität, der eigenen Arbeit stattfindet.
Ja, spannend. Ich fand jetzt auch nochmal den letzten Aspekt super wichtig, irgendwie mit Exotisierung und diesem. Ich glaube, wir haben das in vielen anderen Bereichen quasi Diversity als Marketingstrategie. Und ich habe auch, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass zumindest jetzt so in internationalen Produktionen, aber auch schon in deutschen Produktionen öfter mal Personen in bestimmte Rollen gesetzt werden, aber das sehr platt alles erzählt wird und sehr eindimensional und es irgendwie noch nicht so ist, dass damit schon so eine Vielfalt an Geschichten irgendwie stattfindet und Vielfalt an Repräsentationen auch.
Oskar und ich sind ja letztendlich, widersprich mir, wenn du das anders siehst, aber wir sind ja letztendlich als SchauspielerInnen lediglich in einer dekorativen, ausführenden Funktion da. Wir werden für Dinge besetzt, also wir befinden uns selten in einer Art von krasser Mitgestaltungsmöglichkeit. Und wenn man zum Beispiel überlegt, so, yo, ist auch, genau, das heißt, also es müssen, wenn Geschichten über Leute erzählt werden, die trans sind, dann sollen nicht nur trans Leute vor der Kamera stehen, sondern trans Leute, oh mein Gott, ich bin so krass müde, darüber zu reden, weil es für mich so offensichtlich ist, dass man nicht einfach nur so repräsentativ besetzen kann, sondern dass die Türen halt einfach geöffnet werden oder dass die Türen nicht mehr verschlossen werden sollen für Leute, die halt so nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen.
Voll. Ja, ich kann ihm da nur zustimmen. Also es ist, ich sag mal so, zumindest so wie der Beruf klassisch gedacht ist und die Dinge, mit denen wir überwiegend Geld verdienen können, da ist der Beruf so eine Art Sekundärberuf. Ich warte darauf, besetzt zu werden. Und es ist auch, zumindest in Deutschland, Österreich und Schweiz, ist es auch immer ein Angestelltenverhältnis. Also ich kann auch mir meine eigenen Projekte irgendwie machen, aber dann ist es sofort eine andere Rolle, dann ist es sofort was anderes. Es ist auch eine ganz andere ökonomische Situation. Es muss alles dabei bedacht werden. Und ich finde auch, das reicht nicht, das irgendwie vor der Kamera so dekorativ irgendwie zu machen und dann ist alles erledigt. Sondern ja, da müssen die Türen überall geöffnet werden. Und ich finde auch wichtig, dass auch, und das fehlt mir auch wirklich oft noch, dass die Identitäten auch in ihrer Komplexität betrachtet werden, in der Intersektionalität. Also, dass ich das auch schon manchmal mitkriege, dass dann eine Überforderung da ist damit, ja, okay, das kriegen wir dann schon hin. Wir haben dann eine Person, die ist in dieser Schublade marginalisiert, eine in der Schublade, aber dass es Leute gibt, die mehrfach diskriminiert werden oder eben die vielschichtige Identitäten haben auf eine Art und dass das halt alles irgendwie, das finde ich sehr wenig statt und auch gerade, also ja, auch wenn ich auch jetzt auf den internationalen Filmmarkt schaue und ich denke über die Repräsentation von nicht-binären Menschen nach, habe ich auch schon das Gefühl, dass es auch so eine Art von okay-NBs gibt und so NBs, die so nicht okay sind. Und das sind dann irgendwie, die okay-NBs, die sind natürlich alle irgendwie mal able-bodied und skinny und halt eigentlich mit kurzen blonden Haaren und irgendwie cute. Und also es ist so, und mir fehlt halt, also und das ist total wichtig, das sind ja nicht binäre Menschen und die existieren ja und ich passe in diese Schublade so anscheinend für manche, aber es gibt so viele Menschen da draußen und wir müssen da auch wirklich, es kann natürlich auch nicht nur ein Film erfüllen, deswegen brauchen wir viele Filme und viele Geschichten und viele Theaterstücke, die das alles versuchen einfach einzufangen.
Ich muss auch darüber nachdenken, dass, glaube ich, fast alle Personen, die ich kenne, die trans sind und Schauspiel machen. Ich glaube, da kenne ich eine Person, die nicht weiß ist. Also, und ich weiß noch, es war 2017, ich habe einen Teaser-Dreh gemacht für, so ist peinlich, ich war damals dümmer, als ich jetzt bin, so, aber keine Ahnung, ich habe mich halt bei einer Kollegin beklagt, war so, oh mein Gott, das ist so krass mit diesem, oh, immer in so einer Schublade besetzt zu werden, bla bla bla, kennst du das auch? Und guck dir halt an und siehst so, ja, ich kenne das halt auch schon so literally seit Jahren. Und die Kollegin war schwarz oder ist schwarz und ich war so, oh mein Gott, natürlich, so, my oppression isn't the only one that exists. Und wenn ich mir halt so vorstelle, so, ja, keine Ahnung, das wollte ich tatsächlich nur erzählen, als so, wenn ich mir dann so vorstelle, wenn ich dann jetzt sage, okay, ich kenne niemanden so, der oder fast keine Person, die nicht weiß ist und trans und Schauspiel macht und so, dann stelle ich mir halt da so, ich kenne quasi die Struggles zum Beispiel noch gar nicht genau so. Mhm. Ja.
Es gab auch einige, zum Beispiel, um jetzt auf das Beispiel Actor zurückzukommen, es gab auch einige Personen, die gefragt wurden, ob sie mitmachen wollen, die haben gesagt, nee, will ich nicht, weil ich glaube, dann sind alle überfordert, wenn ich jetzt, also es ist eh schon schwer für mich, besetzt zu werden. Und mit Act Out wäre noch mal so eine Schippe drauf. So. Mhm. Was kann ich denn da noch spielen? So?
Ja, das ist auch allgemein natürlich, finde ich, für, ich sag jetzt mal, die Trans-Community, auch wenn ich immer diesen Community-Begriff mit einem großen Fragezeichen versehe, aber für Personen, die trans sind, glaube ich, häufig so eine Frage ja auch, weil also es einige Möglichkeiten gibt über die Transition, dass manche Personen bestimmte Privilegien vielleicht auch gewinnen und andere verlieren. Und je nachdem, ob Personen eben out sind, stealth leben, also quasi unerkannt trans leben oder die ganze Zeit nur damit verbunden werden, ob sie binär in eine weibliche Geschlechterrolle gesteckt werden oder in eine männliche. Genau, und was eben sonst noch irgendwie so an einem Diskriminierungskorb mitkommt. Ich weiß auch, ich hatte mich mal mit einer Person unterhalten, relativ zu Beginn meiner Transition, wo es so darum ging, Geschlechtermarke im Reisepass beziehungsweise in offiziellen Dokumenten. Und genau, einige Personen in meinem Umfeld, die transmännlich sind und weiß sind, haben für sich entweder den Gendermarker irgendwie auch gestrichen, also streichen lassen oder divers eintragen lassen oder wie auch immer. Und genau, für mich war das so eine, also ich, für mich war auch irgendwie so klar, politisch gesehen finde ich es eigentlich richtig, kein Geschlecht irgendwo vermerkt zu haben. Und gleichzeitig kommen damit aber nochmal bestimmte Diskriminierungsformen, auch eben weil man dann vielleicht irgendwie eher einfach in eine bestimmte Box geschoben wird, die gefährlicher ist, zum Beispiel als Transfrau dann, die keinen Geschlechtseintrag hat, dann dass eher noch gesagt werden kann, okay, du kommst halt jetzt irgendwie ins Männergefängnis oder so. Oder einfach irgendwie so zu sehen, es sind im Leben auch schon genug Struggles da, sich quasi immer dann nochmal zusätzlich was als Herausforderung zu holen, kann halt auch super anstrengend sein. Und ich glaube, es ist auch fair, dann sozusagen nochmal zu überlegen und sich zu fragen, hey, okay, schaffe ich das gerade überhaupt? Also auch wenn es so mein politischer Anspruch vielleicht manchmal ist, aber ich glaube, das sind, also das sind, glaube ich, auch viele Fragen, die so für Transpersonen immer wieder auch mit Passing so verbunden sind. Inwiefern, ne, auch wenn manche Personen vielleicht so sagen würden, ich will die ganze Zeit sichtbar trans sein und mir ist irgendwie total egal, wie Beauty Standards irgendwie sind, ist ja dann doch oft so die Frage, okay, aber für eine bestimmte Sicherheit und im Alltag irgendwie durchkommen, hilft es halt manchmal, sich in eine bestimmte Box stecken zu lassen.
Ich habe mich 2017 beworben, angefangen bei Schauspielschulen zu bewerben. Und hatte auch 2015 und 2016 schon mal bei der UdK zumindest meine Bewerbung eingereicht und bin aber nie hingegangen. Und auch als ich 2017 dann meine Papiere geändert hatte und meinen Geschlechtsmarker geändert hatte, so erst dann habe ich mich tatsächlich wohlgefühlt, mich zu bewerben, weil ich wollte zum Beispiel niemandem erklären. Ich wollte niemandem erklären, was los ist. Ich wollte niemanden darum bitten müssen. Entschuldigung, da steht zwar dieser Name, weil der steht auch auf meinem Pass, aber eigentlich heiße ich... Also so, keine Ahnung, ich habe mich da auch bei Schulen einfach nicht, also so, keine Ahnung, ich dachte mir, die merken das vielleicht merken die es nicht, und habe mich da halt einfach, aber mir war das total, total, total wichtig, dass ich die Sicherheit dieses Ausweisdokumentes habe, dass ich niemanden um Verständnis bitten muss, sondern dass ich sagen kann so, jo, that's me, und wenn du das nicht richtig machst, dann hast du ein Problem und nicht ich.
Ja, kann ich mal verstehen.
Mir ist auch noch was vom Feuilleton eingefallen. So ein Beispiel, Heinrich hatte das ja eben gedroppt, vor 5 Minuten inzwischen. Aber so, wenn ich überlege, jemand, den ich kenne, die Person ist nicht binär und hat in einem Stück mitgespielt und dann habe ich die Feuilleton-Kritik gelesen und da ging es aber dann total viel so in so 2 Sätzen oder so, wow, obwohl die Person, die wurde dann mit ihrem Ursprungsgeschlecht so angesprochen oder so, misgendert irgendwie in dem Text. Und war dann so, wow, obwohl die Person so ist und die Rolle so kam die doch eigentlich viel näher zusammen als bei den anderen Schauspielenden, die doch schon sind, wo diese Figur ja auch ist. Total wahnsinnig. Und dann denke ich mir so, oh, das würde mir wahrscheinlich echt wehtun, das zu lesen. Also das wäre für mich scheiße, das zu lesen.
Ja.
Boah, da hatte ich auch eine richtig blöde Erfahrung, als ich Kabale und Liebe gespielt habe in Eisenach und ich war Luise und ich finde es einfach voll die geile Rolle und mir ist es auch deshalb wurscht eigentlich, welches Geschlecht die Rollen haben, die ich spiele, mehr oder weniger. Und ich habe, es war auch das, also so die erste Produktion von allen Produktionen, die ich gemacht habe, die ich unter einem neuen Namen gemacht habe, also noch nicht in Papieren geändert, aber ich habe ja neuer Name und woo und das war eine sehr empowernde Erfahrung, auch weil die Leute in Eisenach einfach total unterstützend waren und so. Und dann hieß es, dass eben auch ein Kritiker kommen wird und der dann darüber schreiben wird. Und ich habe halt echt so übers Theater gesagt, kann ich kurz mit dem sprechen, kann ich dem einen Zettel schreiben und dem einfach, wie der über mich schreiben soll. Das ist mir total wichtig. Und die haben gesagt, ja, das kommunizieren wir so. Und dann haben sie das wohl kommuniziert. Und dann hat er auch schon gesagt, ja, ich weiß schon. Ich habe schon meine Recherche gemacht. Und ich habe echt nochmal gefragt, ja, will er nicht vielleicht doch nochmal mit mir sprechen? Und die Kritik kam raus und die war so, es war so, also, es wurde halt so meine schauspielerische Leistung gelobt, aber halt wirklich auch voll unter diesem Ding von so, also erstmal hat er total alles falsch verstanden. Also er hat mich durchgehend misgendert als sie und auch dann irgendwie das so hingestellt, als ob ich transweiblich bin. Und es war alles sehr weird und sehr, und wie beeindruckend das doch ist, dass ich doch wirklich das schaffe, diese Figur so weiblich darzustellen. Und das war so krass und das hat, und das Ding ist, also ich habe das dann auch geschrieben und so weiter so und dem tat es dann leid und sorry, aber es halt einfach, bei dir sind halt dann 5 Tage im Arsch oder so. Mhm. Du bist nur damit beschäftigt und das sind so blöde, verhinderbare Fehler und das ist einfach wirklich wichtig, wie sprechen wir in der Presse, wie besprechen wir diese Sachen? Erstens müssen wir da immer darauf hinweisen, können wir nicht vielleicht einfach mal das Kunstwerk betrachten? Warum müssen wir immer darauf hinweisen, was jetzt für ein Geschlecht und so weiter und oh, diese Identität und das ist interessant oder und das ist so nervig, dass die Generation heutzutage, das ist, finde ich echt problematisch und das ist, es ist aber eine Form von Erziehungsanstalt oder sonst was, das Feuilleton und die Zeitungen und ja, ich bin oft echt enttäuscht.
Verstehe ich.
Wir haben noch eine weitere Sprachnachricht, die auch ein bisschen von Schmerz berichtet und von welcher Person ist?
Die ist von Martin Penalosa Cecconi. Mhm. Und das ist, ja genau, eine befreundete Person von mir, auch schauspielende Person, benutzt keine Pronomen.
Was mir als allererstes einfällt, ist, wie ich nach der ersten Drehwoche einer Serie einfach losgeheult habe. Einfach losgeheult am Abend nach dem Drehtag war ich bei einer Freundin. Ich hatte, wie das so ist bei Drehtagen, davor nicht groß wen gesehen, außer mein Textbuch und die Leute am Set. Und dann war ich bei dieser Freundin und dann bin ich heimgelaufen und auf einmal kam das dann raus und ich habe einfach richtig viel geweint, weil irgendwie dieser Raum für Trauer da, der sonst ja nicht seinen Platz gefunden hat, weil einfach während den Dreharbeiten, es geht so schnell und diese ganzen Mikroaggressionen, die ja alle nicht böse gemeint sind, dennoch aber wie kleine Stiche ankommen, da sind. Und da, ja, das war auch wirklich von Team zu Team ganz unterschiedlich in der Serie. Das erste Team war da irgendwie durchmischt. Da gab es Leute, die echt aware waren und was dann teilweise auch voll schön war, als dann so auf einmal die Toiletten geändert wurden in they, die und they, der statt den Zeichen. Dann gab es aber den zweiten Block und auf einmal waren die Sachen abgerissen und die diese Piktogramme von Person mit Hose und Person mit Rock wieder drauf. ja, genau so habe ich das dann eben für mich umgedeutet und sowieso auch wegen dem ganzen Misgendern war ich für mich so, ach, ja, man muss das, oder ich musste das für mich umdeuten einfach, weil das sonst, sonst nicht möglich ist, ja, dass man das da irgendwie unversehrt übersteht. Klingt jetzt irgendwie so dumm, aber ich glaube, Leute, die betroffen sind, wissen, was ich meine. Ja, es ist einfach so, als würde man, ich mag diesen Vergleich irgendwie mit einem anderen Namen oder mit einem Spitznamen angesprochen zu werden. Man weiß dann, was, dass man gemeint ist und man zieht sich da einfach eine kleine Rüstung an dazu. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten möglich, wenn man in seiner Fülle gesehen und wahrgenommen wird. Da hatte ich jetzt auch zuletzt ein wunderschönes Erlebnis, eine schöne Erfahrung in der Theaterarbeit mit nur zwei KollegInnen, die beide sehr, sehr aware waren. Das war wunderschön. Da merkt man wirklich den Unterschied, also wie man sich da nochmal anders entfalten kann. Und ja, wünsche ich mir sehr für die Zukunft und generell in der Gesellschaft. Aber ja, ich mach mal einen Punkt.
Ich fand es auch ganz gut, Salome, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie manchmal bist du auch einfach müde von diesen negativen Sachen zu sprechen. Und ich kenne es auf jeden Fall auch. Ich bin auch manchmal müde, so übers Transsein zu sprechen. Und finde es dann, also ist auch immer wieder so, ja, also ich muss mich dann selber erinnern, okay, ich mache so einen ganzen Podcast über das Thema. Kein Wunder, dass ich so oft irgendwie drüber spreche und es schon so gewohnt bin. Aber ja, manchmal kostet es auch viel Kraft und ist anstrengend und schmerzt und man muss irgendwie auch mal irgendwie schönere Sachen zwischendurch machen.
Ja.
Ich fand eigentlich, ja, diesen Ausblick auch nochmal, wie könnte oder ab welche, vielleicht auch mal so konkret, welche, Salome hatte auch schon eine geschildert, positiven Erfahrungen habt ihr bisher so gemacht, wo ihr sagt, das lief irgendwie super gut und das war irgendwie total schön und hat mir, ja, war einfach eine coole Arbeitserfahrung so.
Ich weiß nicht, ich glaube, was ich habe einfach, also als ich dieses Wapo-Ding gedreht habe, in der ersten Staffel wusste ich schon Bescheid und war privat quasi geoutet, aber nicht vor Ort. Ich habe mich das nicht getraut. Ich dachte, dann feuern die mich ja vielleicht bald wieder. Und als es dann in die zweite Staffel ging und ich das Gefühl hatte, ich kenne die jetzt ein bisschen und so. Und dann habe ich eben auch meinen Namen geändert und so weiter. Da habe ich gedacht, okay, gut, ich wage es jetzt und spreche mit der Produktion. Und ich habe die sehr gewillt wahrgenommen, alles richtig zu machen, was dann so eine interessante Erfahrung war, dass ich so gemerkt habe, dass also es war so ein großes Angebot da zu sagen, hey, das ist extrem neu. Und wir wissen noch nicht so ganz, wie damit umgehen. Und deswegen sag's uns einfach. Und dann war ich so, ich weiß auch noch nicht so genau. Und wahrscheinlich müssen erstmal ein paar Sachen wie schief laufen, damit ich dann weiß, ah, okay, nee, das geht nicht mehr. Aber solange ich halt sozusagen den Raum habe zu sagen, hier gibt's jetzt ein Problem und das müssen wir verändern, das ist halt immer sehr hilfreich. Und ich hatte auch zum Beispiel eine Erfahrung dieses Jahr, die war negativ, aber das Ding war, die war negativ, weil auch ich wusste nicht, wie soll ich reingehen in diese Situation, wie soll ich damit umgehen, und die Produktion selber wusste das auch nicht. Und dann habe ich das, als ich dort war, gemerkt und habe gemerkt, das geht so nicht und das ist verhinderbar. Und dann habe ich das einfach rückgemeldet und eben nicht in dem Sinne von so, ihr scheiß Arschlöcher, weil ich eben keine böse Absicht darin gesehen habe, sondern einfach wirklich eine klare, unschuldige, in Anführungsstrichen, Überforderung so. Und ich glaube, die waren dann im Endeffekt voll dankbar für mein Feedback und ich war trotzdem auch voll dankbar für die Erfahrung, weil ich auch wieder daraus gelernt habe. Und das ist, glaube ich, gerade so ein Ding, dass es halt viele so, dass, also ich muss auch gerade lernen, was ist mir wichtig in so einem Arbeitsumfeld und was, genau, und um das dann auch kommunizieren zu können. Und solange die Institutionen und die Produktionsfirmen sich einfach dessen bewusst sind, wir sind in der machtvollen Position. Das heißt, wir müssen auch das Angebot schaffen, zu sagen, hier ist immer, wir sind immer für dich da und hier ist ein Gesprächsangebot offen. Und auch, was ich auch wichtig finde, sich klar zu positionieren und zu sagen, wir sind übrigens gegen Transfeindlichkeit und wir werden uns, falls das aufkommt, werden wir uns dagegen positionieren. Das finde ich auch total wichtig. Das ist eben, genau, dass es eben klar ist, dass es kein Ort, an dem so Sachen nebenbei gedroppt werden können. Weil dafür müsst ihr dann, wenn ihr da Bock drauf habt, dann geht da dazu in die Kneipe. Aber bei uns, bei unserem Arbeitgeber, ist es kein Ort dafür. Das ist so was ich mir so wünsche und wo ich auch auf jeden Fall positive Entwicklungen sehe.
Okay, ich habe mehr positive als negative, wesentlich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht. Halt, weil ich auf einer sehr nicen Schule war. Und ich glaube, da, ich habe mir gesagt, wenn ich darüber rede, über Schauspiel und Transsein, dann will ich auf jeden Fall darüber sprechen. Und deshalb, hier ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und da geht es um Stimmarbeit und so. Und ich hatte eigentlich um zwei konkrete Situationen. Einmal war es nicht Stimme, sondern irgendwie sowas Selbstbildnis und Beobachten. Mir wurde mal bei einem Vorsprechen, als ich schon ein bisschen sehr selbstbewusst war von meinen guten ersten Runden und so, wurde mir gesagt, so Frau Kiesling, es tut mir leid, aber Sie spielen uns hier nur das Kleid. Sie spielen überhaupt nicht den Konflikt. Und außerdem schauen Sie sich einfach die ganze Zeit selber zu. Sie spielen nur von außen, das ist ja total schrecklich. Und mir ist so mega klar geworden, dass ich da mich eigentlich so nur von außen betrachtet habe, auch die ganze Zeit und über es halt so, okay, mein Körper verändert sich, die Wahrnehmung von mir verändert sich und so. Und dass ich immer wieder nur im Abchecken war, findet mich die andere Person, okay, wie liest mich die andere Person gerade, na. Und dass ich so, wenn ich das auf der Bühne schaffen will, dass ich das auch tatsächlich, diese absolute Kontrolle über mein Erscheinungsbild und über meine Wirkung loslassen muss. Und das hat zu so einem mega spannenden Paradox geführt, was ich so auf der Bühne fühle, nämlich, dass ich, wenn ich so cis weibliche Rollen spiele, dass ich nicht versuchen muss, cis zu wirken. Ja. Es ist so geil oder so witzig, dass quasi, dass mir klar sein muss, dass mich die Leute als trans lesen können und dass ich trotzdem halt so mit allen Leuten so spreche, oft wie mit engen FreundInnen oder zum Publikum spreche, wie mit engen FreundInnen, dass ich nicht meine Stimme kontrolliere, dass ich nicht schaue, bin ich eigentlich gerade im cis-weiblichen Bereich mit meiner Stimmhöhe. Und das ist mega geil. Das ist mega, mega geil und ist mega das Geschenk, was mir im Alltag manchmal ein bisschen schwerfällt, wenn ich dann auch an der Kasse und sonst so, wenn ich merke, so, okay, mein Stimmtraining, das war mal alles da, aber so Transitionsstimmtraining und Schauspielstimmtraining sind einfach Nord- und Südpol.
Ja.
Weil, keine Ahnung, Transitionsstimmtraining, zumindest für so Stimmfeminisierung, ist so, du machst alle deine inneren Räume ganz, 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 ganz klein und sprichst nur aus dieser Stelle irgendwo da so in deinem Schädel, so ein bisschen mit der Nase und immer höher, immer höher, immer höher, alles ganz kurz und ganz klein. Und Schauspielstimmtraining ist halt so, alles loszulassen und so wirklich aus dem Bauch zu kommen.
Aus dem Bauch, ja voll.
Und that is gorgeous. Und ich will dieses Gefühl, das ich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht Schauspielstimmtraining gehabt hätte, wie das sich anfühlt, wenn mein ganzer Körper von meiner eigenen Stimme vibriert. Und was das für ein krasses Geschenk ist, wie embodied das ist. So, ich will das nie, nie, nie mehr missen. Ja.
Boah, voll schön.
Ja.
Richtig schön. Ja. Lustig, ich kann mich auch so daran erinnern, dass, also für mich war so ein Ding ja auch, dass, also mir wurde immer so gesagt, so dass, du bist ein ganz interessanter Typ, aber wir wissen einfach nicht, welcher Typ Frau du bist. Das war so eine Rückmeldung, die ich richtig oft gekriegt habe und dadurch war ich auch immer so, okay, shit, ich muss eine Form von Weiblichkeit performen, um die Chance zu kriegen, irgendwelche Rollen gecastet zu werden. Und dann gab es irgendwann den Punkt von, ah nee, Moment, ich bin trans, nicht binär. Okay, gut, und jetzt mache ich auch so ein Coming-out. Und dann werden es auch alle verstehen. Und dann werde ich die richtigen Rollen kriegen, weil dann ist es ja klar, dass ich gar nicht so das Mädchen von nebenan nicht authentisch performen kann, weil ich bin ja trans-nicht-binär so. Und dann gab es auch so ein paar Casting-Anfragen und so für trans- oder nicht-binäre Personen. Und dann hieß es so, aber du bist einfach mehr Frau, weißt du? Also, und dann wurde mir auf einmal gesagt, dass ich halt sozusagen nicht trans genug bin für diese Rollen. Von Cis-Personen natürlich. und das war dann so krass. Und das war zuerst war das auch so verletzt. Und irgendwann habe ich so gedacht, interessant, eigentlich auch befreiend zu wissen, dass ich hab da keinen Einfluss darauf, wie ich auf andere Personen wirke. Also, und das ist, glaube ich, so eine Einbildung, die ich hatte und die vielleicht auch viele SchauspielerInnen zu Beginn des Berufs haben oder wenn man so anfängt, damit so in Kontakt zu kommen, so dass man irgendwie einen Einfluss darauf haben könnte, wie man so wirkt auf andere.
SchauspielerInnen oder Transmenschen?
Ich sprach von SchauspielerInnen gerade, aber okay. Vielleicht beide, ich weiß nicht. Dass das aber nicht so ist, also dass Leute werden immer entscheiden, wer du bist und das ist eine schmerzhafte Wahrheit, aber wenn ich die so für mich annehme und verinnerliche, ist sie irgendwo auch total befreiend, weil, also ja, ihr entscheidet das, was ihr da in mich rein projiziert.
Ich frage mich natürlich gerade, was das für ein Geräusch ist, vielleicht hört ihr es. Genau, es war so ein, es ist immer eine Klospülung von der Nachbarswohnung, die hier manchmal irgendwie lauter zu hören ist. Ja, meine Frage ist auf jeden Fall auch, wie ihr euch vorstellt, dass sich Dinge verändern müssten, damit mehr Transpersonen sich trauen, vielleicht, also einerseits, also ich finde es auch noch wichtig, drüber zu sprechen, du hast nämlich vorher gesagt, Oskar, dass du auch noch eine weitere Geschichte von einer Transperson mitgebracht hast, die so ein bisschen anders ist. Also sich quasi andere Transpersonen vielleicht auch im Film und Theater, Fernsehgeschäft, wie auch immer, outen einerseits, aber sich vielleicht auch überhaupt da reintrauen, wenn sie es genau da noch gar nicht reingeschafft haben. Vielleicht sprechen wir erstmal über das Outing.
Ja, das ist ja irgendwie ein interessanter Punkt auch, weil für mich zum Beispiel war gerade auch als Act Out kam und viele gesagt haben, ja, aber warum musst du dich denn da jetzt outen und so? Kann doch einfach deine Privatsache sein. Da habe ich gesagt, nee, weil wenn ich will, dass Leute mich mit dem Pronomen ansprechen, mit dem ich gerne angesprochen werden will, dann komme ich um Outing nicht rum, weil ich so gelesen werde, dass Leute immer sie sagen werden. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich mich outen, dann komme ich darum nicht rum. Es ist nicht ein Ding von so, oh, ich überlege mir, ob ich mich oute oder nicht. Also, auch die meisten Personen, mit denen ich eben darüber gesprochen habe, über das Transsein und SchauspielerInnen sein, haben eher so eine Erfahrung gemacht von, dass sie im Beruf schon waren und dann ein Coming-out hatten oder das gerade haben. Und ich habe aber auch einen Freund, der schon ein bisschen länger im Beruf ist und der einfach so fast immer als, also eigentlich zu 100% als cis-männlich passt und auch noch nicht geoutet ist überall, so nur so an einzelnen kleinen Arbeitsplätzen. Und der hat mir halt auch nochmal ganz andere Perspektiven so mitgegeben. Der hat zum Beispiel auch erzählt, dass er ist jetzt an ein Filmprojekt rangekommen, bei dem es um die Geschichte von einem Transmann geht und er wurde dafür besetzt und das war eben der Regisseurin auch total wichtig, dass es von einer transmännlichen Person gespielt wird und er freut sich total auf das Projekt und gleichzeitig weiß er aber auch, dass das natürlich auch ein großes Thema immer ist, dass es wichtig ist, dass Transmenschen von Transmenschen gespielt werden. Ich habe das auch mal sehr viel gesagt und bin da auch, steht auch total dahinter, dass ich finde, wir befinden uns an einem Punkt in der Geschichte, wo das sehr wichtig ist. Und gleichzeitig hat er aber natürlich auch gesagt, aber er hat schon auch Angst, was, wenn es dann plötzlich einen ganz großen Fokus darauf gibt und dann Leute sagen, hä, Moment mal, aber der ist ja überhaupt gar nicht trans und doch, ich bin schon trans. Und was, wenn er dann plötzlich eben das dann sehr groß wird und er das Privileg, das so als Cis-Mann gelesen zu werden, auch verliert und auch Hass abbekommt natürlich. Er hat auch Angst, er wohnt in einer sehr konservativen Gegend, er hat wirklich Angst vor Gewalt, er hat auch natürlich auch irgendwie Angst davor, was wird jetzt momentan, kriegt er einfach cis-männliche Rollen angeboten, einfach so, keine große Frage, ist es was, was sich dann verändern würde? Und auch was so die Arbeit so generell, das beim im Arbeitsumfeld sein betrifft, waren für ihn halt eher so Sachen, vor denen er immer Angst hatte, so Sachen wie zum Beispiel, wir improvisieren eine Liebesszene, was, wenn mir die Kollegin zwischen die Beine greift? Einfach, weil wir gerade diese Liebesszene improvisieren und es ja klar ist, dass man alles machen darf. Oder was, wenn ich jetzt irgendwas spiele und der Schauspieler hat, und der Regisseur hat irgendwelche Ideen und sagt, ja, und dann reißt du dir an der Stelle das T-Shirt auf. Und dass das halt so Dinge sind, die für ihn halt immer eher so große Fragen aufgeworfen haben. Und ja, und ich habe darüber auch irgendwie so viel nachgedacht. Es gab auch diese Serie jetzt, Becoming Charlie. Und da haben ja auch viele dann über die Person, die halt Charlie gespielt hat, gesagt, aber die ist ja überhaupt nicht binär, das ist jetzt wieder so voll das Pinkwashing. Und gleichzeitig denke ich so, aber wissen wir doch gar nicht, vielleicht ist die Person nicht binär. Und also wahrscheinlich gab es da auch Gespräche im Vorfeld. Ich habe gehört, dass die im Hintergrund sehr aware gearbeitet haben. Also das Drehbuch ist auch von einer nicht-binären Person, die von Anfang an gesagt hat, dass es ihr total wichtig ist, dass das nicht von einer Cis-Person gespielt wird. Und das ist schon auch krass, dann unter was für einem Druck diese Person dann auf einmal steht. Und ja.
Wow, also das hat gerade, also die beiden Beispiele haben halt so krass einmal die Horrors of Living Stealth dargestellt. Und das zweite ist halt auch so krass, dass Repräsentation halt auch so nicht die Antwort auf alles ist so. Und das ist dann nicht irgendwie so fast schon wie eine Frage von so eine moralische Frage ist von so, siehst du überhaupt nicht binär genug aus?
Ja.
So.
Hm. Ja, genau.
Oder musst du erst geoutet sein oder auch als, ja, also klar, Passing-Frage sicherlich auch, aber eben auch so diese, wenn es dann quasi kein Passing gibt und dass Leute nicht schon sowieso so komplett 100% jede Person auf der Welt so liest, was ja nie der Fall ist, dass Personen das irgendwo in ihrer Instagram-Bio stehen haben müssen oder sowas, ja. Oder auf Wikipedia. Ja, schon auch echt interessant, was dann so alles noch da dran hängt. Genau, das war eben der eine Punkt, Outing. Die andere Frage ist ja, wie trauen sich Transpersonen, für die vielleicht jetzt so eine Outing-Frage gar nicht so wichtig ist, die vielleicht auch gerne out leben, schon länger trans sind oder auch vielleicht wissen, okay, ich gehe da rein und weiß gar nicht, wie ich gelesen werde oder so, aber ich will prinzipiell offen damit sein, dass ich trans bin. Genau, dass diese Personen, dass mehr von diesen Personen sich das trauen, was denkt ihr, was muss passieren oder wie könnt ihr sie vielleicht auch ermutigen? Ich fand, da war schon auch sehr viel Ermutigung dabei eigentlich in euren Erzählungen bisher.
Also, ich mache den Scheiß immer noch und ich mache ihn sehr gerne. ja, das.
Ja, it gets better. Also ich nehme eine Veränderung wahr. Was ich auch wahrnehme, ist das, was du ja auch viel gesagt hast, eben, es geht nicht nur um Repräsentation, sondern um halt Beteiligung auf allen Ebenen. Und es gibt momentan so viele geile Projekte, die nur von queeren Personen gemacht werden oder die einfach alleine arbeiten. Die brauchen diese ganzen komischen Produktionsfirmen überhaupt nicht und die sahnen ab und verdienen gut und machen tolle Filme und tolle Projekte und das finde ich total ermutigend und zu sehen, dass die stattfinden und dass die diese ganzen Firmen überhaupt nicht brauchen, die veralteten Firmen eher andersrum. Die Firmen sind jetzt gerade so am Hinterherhecheln und so, oh fuck, 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 wir müssen jetzt was verändern an unseren Strukturen, weil die Leute gerade keinen Bock haben, bei uns zu arbeiten, wenn sie merken, dass unsere Strukturen veraltet sind. Und also ich habe irgendwie auch zu sehen, wie schnell sich alles verändert. Vor irgendwie 2 Jahren habe ich immer noch viel gesagt, ja, die Leute, die ich kenne, die trauen sich gar nicht, Schauspiel zu studieren, weil sie denken, es ist kein safer Ort und so. Und ich glaube auch, dass es stimmt, dass viele das noch so fühlen. Aber was ich eben auch wahrnehme, ist halt, dass an den Schauspielschulen gerade auch die Studierenden die Schulen in der Hand haben und die fordern. Das ist nicht, ich bin so begeistert von dieser Generation, die einfach da wirklich in der Uni sitzt und die sagt, Leute, Dozierende, ihr müsst da was nachholen. Ihr habt ganz schön was verpasst auf allen Ebenen. Ihr müsst besser werden, weil wir haben diese scheiß Ausbildung hier verdient. Ihr seid für uns da, nicht wir für euch. Und da gehen bestimmte Kommentare, es geht einfach alles gar nicht mehr. Und das ist, also ich habe gerade einfach wirklich viel Hoffnung und ich habe das Gefühl, es läuft gut. Ich kann euch auch nur sagen, alle suchen verzweifelt auf allen Formaten. Kommt, und wenn ihr spielen wollt, seid dabei, und wenn ihr Schiss habt, dann schreibt mir eine DM oder Act Out und wir finden einen Weg.
Ich habe ja auch so ein bisschen die kleine Fantasie, dass ich mal so, ich würde wahnsinnig gerne mal eine Person aufs Vorsprechen vorbereiten oder so. Das heißt, mein Instagram-Handle ist @salome, S-A-L-O-M-E, K-I-E-S-S. Und ich lebe in Berlin. Das heißt, wenn du auch in Berlin lebst und irgendwie denkst, boah, ich würde, glaube ich, gerne mal vorsprechen gehen und irgendwie so, ich will mal for free, so, dass mich jemand auf ein Vorsprechen vielleicht vorbereitet oder mal so eine Probe mit mir macht oder so, I'm here, ich bin super down, ich habe keine Erfahrung, was das angeht, zero, zero Erfahrung, ich würde das auch lernen, aber ich bin da.
Cool. Vielen Dank euch, das ist ja, irgendwie sind das sehr schöne Schlussworte, sehr positive Aussicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Einblicke und lieben Worte und dass ihr euch auch mit Dingen jetzt wieder auseinandergesetzt habt, die manchmal ein bisschen anstrengend sind. Ich würde sagen, bis bald.